Heute gab es die Höchstzahl von 696 Besuchern. Fast 700 geschafft, ja. Also wenn jemand fragt, gibt es noch einen Kreiskongress in Büchenbach, dann lautet die Antwort, ja, einen gibt es noch. Nächstes Wochenende ist der letzte Kreiskongress dieser Serie. Dann ist es mit den Kreiskongressen dieser Serie zu Ende. Und dann beginnt sie erst wieder am 1. September-Wochenende. Aber das ist dann schon das neue Kreiskongressprogramm der neuen Serie. Ihr seid ja dann irgendwann Mitte, Ende Oktober an der Reihe. Wir möchten uns herzlich bedanken bei den lieben Brüdern und Schwestern, die im Freiwilligendienst fleißig gearbeitet haben. Wir möchten auch den beiden Saalaufseher-Ehepaaren hier in Büchenbach, auch dem Vertreter, der hier gewesen ist, herzlich Dank sagen. Hat alles wunderbar geklappt. Ihr seid ja wahrscheinlich zum Bezirkskongress in Frankfurt, vermute ich mal, oder? Aber ich denke, Frankfurt ist wohl für euch die Ecke, wo ihr hinfahrt. Und meine Frau und ich, wir werden dann in Glauchau sein, im Kongresssaal. Und zwar werden wir den Bezirkskongress Glauchau 2 besuchen. Da gibt es ja drei Bezirkskongresse, deutsche. Also Glauchau 2 ist unser Bezirkskongress, wo wir hingehören. So, das soweit die Vorrede. Jetzt das Thema haben wir genannt. Unsere geistige Gesinnung schützen und reichen Segen ernten. Also schützen und Segen ernten. Vielleicht haben wir bei einem Waldspaziergang schon einmal ein Geräusch gehört, das charakteristisch für einen Vogel ist. 15 Mal in der Sekunde schafft es ein Specht, gegen einen Stamm zu hämmern. Und man fragt sich, wenn man das auch mal so gesehen hat, haben wir kürzlich gesehen hier im Wald in Büchenbach, man fragt sich, wie der kleine Kerl keine Kopferweichung bekommt. Das ist so. Woran liegt es? Erwachet hat sich mit dem Thema Spechtkopf etwas beschäftigt und hat geschrieben, der Spechtkopf hat eine Menge von Spezialstoßdämpfern von Jehova bekommen, deswegen tut ihm offensichtlich bei dem Hämmern nichts weh. Wenn es möglich wäre, einen solchen Schutzhelm für Menschen zu konstruieren, wären Menschen bei Kopfverletzungen optimal geschützt. Der Specht hat es von Jehova mitbekommen, wir müssen dafür sorgen, dass wir unsere geistige Gesinnung mit einem Spezialschutzhelm mit allen möglichen Stoßdämpfern persönlich schützen. Es wäre gefährlich, wenn man diesen Schutz auf die leichte Schulter nehmen würde. Es geht im Schlussvortrag um 5 Gesichtspunkte. Das Thema ist ja die Gesinnung schützen und Segen ernten. Der Schutz bringt welchen Segen? Man ist ein Freund Jehovas, nimmt an geistiger Reife zu, wird vor geistigem Zusammenbruch gehütet, wird von Jehovas Organisation hervorragend versorgt und hat eine gute Perspektive. 5 Punkte. Der erste war also gewesen, man wird den Segen ernten durch den Schutz, den man sich persönlich zuzieht, dass man ein Freund Jehovas ist. Johannes Kapitel 4, Vers 23 und 24. Johannes 4, Vers 23 und 24. Dennoch kommt die Stunde und sie ist jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater mit Geist und Wahrheit anbeten werden, denn in der Tat, der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist ein Geist und die ihn anbeten, müssen ihn mit Geist und Wahrheit anbeten. Mit Geist anbeten, gemäß den Parallelstellen heißt es, Jehovas Heiligen Geist auf sich wirken lassen. Sein Leben also in Übereinstimmung mit göttlichen Grundsätzen leben, dann wäre man ein Freund Jehovas. Und das ist ja wirklich ein ganz erhabener Gedanke, wenn man sagen kann, Jehova ist mein Freund, oder wenn Jehova umgekehrt von uns sagen würde, er oder sie ist mein Freund, oder vielleicht sogar wie bei Abraham, mein lieber Freund. Wenn wir Jakobus Kapitel 1 aufschlagen, den Vers 5 lesen, dann werden wir sehen, dass wir alle etwas, also überall einen Mangel haben, an dem wir arbeiten müssen. Und eins ist klar, ein Freund Jehovas, der hat ja Schutz und Segen, nicht? Denn Psalm 55 sagt ja, dass man die Bürde auf Jehova werfen kann. Jetzt sagt Jakobus Kapitel 1, Vers 5, wenn es also einem von euch an Weisheit fehlt, und wem fehlt es nicht an Weisheit? So bitte er Gott großmütig, unablässig, denn er gibt allen großmütig und ohne Vorwürfe zu machen und sie wird ihm gegeben werden. Also wir bitten Jehova darum, Weisheit zu bekommen und wir erhalten von ihm etwas geschenkt. Im Vers 17, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk stammt von oben, denn es kommt vom Vater der himmlischen Lichter herab und bei ihm gibt es keine Veränderung von der Drehung des Schattens. Dieser Vers wird in dem Buch Kommentare zum Jakobusbrief folgendermaßen kommentiert. Es heißt ja hier, dass es bei Jehova keine Veränderung von der Drehung des Schattens gibt. Da wird gesagt, wenn die Sonne im Zenit über einem Menschen steht, also direkt über uns, dann werfen wir keinen Schatten. Wenn Jehova im Zenit des Guten über uns steht, gibt es nichts Negatives, was von ihm kommen würde. Alles, was von Jehova kommt, wie es hier gesagt wird, jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk stammt von ihm. Und es gibt einfach nichts Negatives von Jehova. Der Teufel weiß das. Er möchte gerne einen Keil zwischen uns und Jehova treiben, weil er nicht will, dass wir diese Geschenke von Jehova auch im Leben nutzen. Also die geistige Gesinnung schützen bringt als Segen, ein Freund Jehovas zu sein. Freunde Jehovas können an geistiger Reife zunehmen. Wir haben gestern Nachmittag in dem Schlussvortrag den Unterschied zwischen dem Fleischesmenschen und dem Geistesmenschen beleuchtet. Und nun muss man eins noch einmal deutlich sagen. Ein Geistesmensch zu sein heißt nicht, fast vollkommen zu sein. Oder ganz besonders edle Wesenszüge zu haben. Was heißt ein Geistesmensch zu sein? Dem Heiligen Geist Gelegenheit geben, in meinem Leben zu wirken. Und in dem Maße, wie wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen, sind wir reife Menschen. Insofern kann jeder, der heute Nachmittag hier ist, wenn er den Heiligen Geist auf sich wirken lässt, von sich sagen, ich bin ein reifer Geistesmensch. Und das hilft uns, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Paulus sagt zu Timotheus, da du von frühester Kindheit an die heiligen Schriften gekannt hast, die dich weise zu machen vermögen zur Rettung, durch den Glauben in Verbindung mit Christus Jesus, 2. Timotheus 3, Vers 15. Timotheus war also in der Lage, durch den Geist weise, vernünftige Lebensentscheidungen zu treffen. Man ist also als Geistesmensch, der reif ist, in der Lage, die Dinge von der Warte Jehovas aus zu betrachten. Viele Menschen, die heute leben, sind Egozentriker. Ego-Ich zentrieren, auf sich beziehen. Also das Leben dreht sich nur um die eigene Person. Wenn jemand seine geistige Gesinnung schützt, dann wird er den Segen ernten, dass er sich mehr auf Jehova anstatt auf sich konzentriert. Er findet innere Freude, dem glücklichen Gott Jehova zu dienen. Und wenn es Belastungsproben durch den Teufel gibt, dann kann man dem Teufel die Stirn bieten und kann sagen, du bringst mich von meinem Freund Jehova nicht weg. Also wir ernten Segen, indem wir Freunde Jehovas sind, an geistiger Reife zunehmen und vor Schaden bewahrt werden. Im Wachturm wurde eine Untersuchung veröffentlicht, und zwar eine Untersuchung über Amerikaner. Und das Thema war, wie viele von ihnen haben Depressionen. Es war im Jahr 1980 die Untersuchung, und da wurden 75-jährige Amerikaner untersucht. Und von ihnen hatte 1% damals Depressionen. Dann hat man 25-jährige Amerikaner im gleichen Jahr untersucht und stellte fest, 6% von ihnen hatten Depressionen. Und ich bin ganz sicher, wenn man heute 30 Jahre später amerikanische Staatsbürger untersuchen würde, würde man feststellen, die Zahl der depressiven Amerikaner liegt ganz sicher im zweistelligen Bereich. Und eins wissen wir, Depressionen machen auch vor Jehovas Zeugen nicht Halt. Es ist manchmal betrüblich, wenn man in der Familie feststellt, dass jemand depressiv geworden ist durch gewisse Umstände. Im Brief an die Galater, Kapitel 5, ist ein Hinweis, wie man gegen dieses Problem ankämpfen kann, obwohl Paulus auch zu der Erkenntnis kommt am Ende, man kann es nicht vollständig lösen. Was sagt er? Galater 5, Vers 16 beginnend, ich sage aber, wandelt beständig durch den Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches überhaupt nicht vollbringen. Denn das Fleisch ist in seiner Begierde gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt. Jetzt kommt die Erkenntnis ernüchternd, sodass ihr gerade die Dinge, die ihr tun möchtet, nicht tut. Wenn man sich vollständig nach dem Heiligen Geist ausrichten könnte, dann gäbe es keine Probleme. Aber das ist nicht möglich. Wir leben einfach in einer Welt, in der Druck ausgeübt wird und in der einfach die Umwelt Menschen krank macht. Und dann kommt so unser eigenes Fleisch noch hinzu. Eine Reihe von euch haben einen Kleingarten. Und Kleingartenbesitzer wissen, es gibt im Kleingarten etwas, darum muss man sich nicht kümmern, das wächst trotzdem. Ist klar, man nennt es Unkraut oder Wildkräuter. Und meine Mutter, die verstorben ist, hat in dem Garten in Preetz, wo wir herkommen, einen erfolglosen Kampf gegen Unkräuter gekämpft. Es gibt zum Beispiel die Vogelmiere. Eine Pflanze, 15.000 Samen, drei Generationen pro Jahr, im Winter vermehrungsfreudig. Die Kriech- oder Ackerquieke wurzelt 80 Zentimeter tief. In nährstoffreichen Böden schafft sie immerhin einen Meter. In nährstoffarmen schafft sie immerhin noch 25 bis 30 Zentimeter. Und man sagt, wenn die Ackerquieke in einem Garten ist, kriegst du sie normalerweise nicht wieder raus. Also, man kann Unkräuter klein halten, aber ganz ausmerzen, wenn man an die Ackerquieke denkt, das schafft man sicherlich nicht. Und letztendlich hat meine Mutter auch einen erfolglosen Kampf dagegen geführt. Sie sind immer noch da. Im geistigen Sinne haben wir auch vermehrungsfreudige geistige Vogelmiere. Tiefwurzelnde geistige Ackerquieke. Und das Kreiskongressprogramm macht natürlich deutlich, wo bei jedem Einzelnen, auch bei mir, das Problem ist. Und man sollte nicht denken, nach dem Kreiskongress kann ich meine negativen Eigenschaften vollständig ausmerzen. Man kann sie klein halten, aber ganz weg, das schafft man nicht, weil wir unvollkommen sind. Da ging es gestern Nachmittag um den Bereich, dass wir auf der Hut sein sollten, weil der Teufel unsere geistige Gesinnung zerstören will. Auf der Hut heißt ja, dass man aufpasst, dass man von ihm nicht in eine geistige Falle gelockt wird. Unter anderem, zweiter Vortrag, ging es um Zeiträuber. Da war der Bruder mit Fernsehen, Internet und den Kindern, denen er beibringen musste, man muss aufpassen. Dann ging es um weltliche Arbeit oder auch Hobbys und einfach sich die Frage stellen, lasse ich mir durch weltliche Arbeit und Hobbys die Zeit rauben. Dann ging es im dritten Vortrag um Erosion. Und vielleicht habt ihr noch im Sinn, Erosion, lateinisch, hat ja etwas mit einem Nagetier zu tun. Und was machen Ratten? Das machen sie. Sie kratzen, sie nagen, sie tragen weg. Eine allmähliche geistige Erosion. Es geht nicht schnell, es geht langsam. Es ging in der Szene ums Fernsehen. Sie war bewusst ein bisschen überzeichnet. So hat Jesus ja auch bei dem Balken und Strohhalm in seinem Gleichnis auch etwas überzeichnet, aber an eurer Reaktion war festzustellen, oh ja, es war also aus dem Leben gegriffen. Eine allmähliche Erosion der geistigen Gesinnung kann durch Fernsehen vonstatten gehen. Da gibt mir ein Bruder einen Auszug über ein Ballerspiel. Ich nenne den Namen natürlich nicht. In der Blutschlacht erregt eine Szene besonders Aufsehen. Der Spieler muss an der Seite russischer Terroristen hunderte Zivilisten in einem Flughafen systematisch exekutieren. Selbst hartgesottenen Actionspielern scheint diese Szene übertrieben, maßlos, pervers und grenzüberschreitend. Bevor das kommt, weist eine Einblendung im Spiel darauf hin, jetzt kommt ein anstößiger Inhalt. Und interessant, dieses Spiel wurde, nachdem das also auf den Markt gebracht wurde, innerhalb von 24 Stunden in Nordamerika und Großbritannien 4,7 Millionen Mal verkauft. Mit dieser Szene. Und für mich, wenn ich mir das vorstelle, dass Menschen auf dem Bildschirm einfach so wahllos Menschen exekutieren, das Blut spritzt, die müssen sowas von krank sein. Ich kann überhaupt nicht beschreiben, wie krank man sein muss, um sowas zu spielen. Aber es gibt offensichtlich viele kranke Menschen, die so ein Spiel kaufen und es spielen. Nur die Frage, womit fing denn dieses Abschießen an? Vor vielen Jahren gab es mal auf den Bildschirmen von Computern einen Bildschirmschoner. Da konnte man Moorhühner abschießen. Moorhühner. Das ist aber für manche viel zu wenig. Heute werden Menschen in 3D-Version hingeschlachtet auf dem Bildschirm. Da fragt mich eine Schwester in Glauchau auf dem Kreiskongress, Bruder Hinz, weißt du, dass es Zeugen Jehovas gibt, die in die gemischte Sauna gehen? Wusste ich nicht. Da schaute ich in den Wachturm vom 15.10.02, Seite 11 und las dort, in vielen Industrienationen besteht heute eine ähnliche Situation wie zur Blütezeit des Römischen Reiches. Ein Großteil der Menschen verfügt über mehr Freizeit als je zuvor. Man ergötzt sich an den Würdigen der Musik, Theater, Kino und Fernsehen, bringt obszöne Stücke. In einigen Ländern ist das gemischte Saunieren und Baden in heißen Quellen beliebt, ganz zu schweigen vom Nacktbaden an manchen Stränden. Wie in den ersten Jahrhunderten des Christentums hat es Satan darauf abgesehen, Diener Gottes durch Freizeitaktivitäten anzulocken. Also Averett hat den Nutzen eines finnischen Saunaganges beschrieben. Und wenn man mit seiner Frau alleine in eine Sauna geht und man kann es, beide können es ab, warum nicht? Dann haben Brüder, nachdem ich das erzählt habe, mir gesagt, ja, aber es gibt ja nur noch solche. Und wenn man in die Sauna will, ich mache das dann so, ich gehe dann in Badekleidung rein. Ich fragte nur, und die anderen? Okay. Und die Frage ist einfach, kann das ein Christ wirklich mit seinem christlichen Gewissen vereinbaren? Da gab es im Wachturm einen Hinweis, Wachturm 15.11.09, über Gebete. Es ist nichts dagegen einzuwenden, wenn sich Eheleute während eines öffentlichen Gebets unauffällig bei der Hand halten. Würden sie sich dabei allerdings umarmen, könnte jemand, der das mitbekommt, daran Anschluss nehmen. Er gewinnt vielleicht den Eindruck, dem Ehepaar seien Zärtlichkeiten wichtiger als die Ehrfurcht vor Jehova. Da wir hohe Achtung vor ihm haben, wollen wir alles zur Verherrlichung Gottes tun und jedes Verhalten vermeiden, das andere ablenken, schockieren oder zum Straucheln bringen könnte. Das ist ja eine ganz deutliche Sprache. Und mich haben Schwestern immer wieder angesprochen, auch nach Kreiskongress, haben gesagt, gut, dass du das nochmal auf dem Kreiskongress wiederholst. Es hat uns traurig gemacht, wenn wir gesehen haben, dass andere sich beim Gebet oder auch beim Lied umarmen. Wie gesagt, man liest zu etwas und die Frage ist, wie reagiert man auf diese offenen Hinweise? Eine Schwester sagt zu mir, sie wurde, als sie da nochmal hinwies auf den Wachturm, richtig von einigen zur Brust genommen. Wie kannst du da nochmal hin darauf hinweisen? Habe ich gedacht, ach, dann weise ich nochmal darauf hin auf dem Kreiskongress. Denn das ist ein Hinweis, der sehr nützlich und nachdenklich stimmend ist. Dann ging es um unangebrachte Toleranz, ihr entgegenzuwirken. Das Gespräch haben wir im Sinn der beiden Ältesten, auch da saßen sie auf der Couch, der beiden Ältesten, die sich Gedanken über Jugendliche machten, die dann vielleicht dieses Koma trinken, anderes Wort gibt es dafür auch noch, ja, also dann praktizierten. Wir haben auch ein Interview gehört mit einer jungen Schwester und in Glaucher hatten wir ein Interview, eine junge Schwester hatte in ihrer Parallelklasse einen Jungen, der fand sie toll und sie fand ihn, naja, auch, genau. Und nun hat sie gedacht, was mache ich nun bloß? Hat sich dann das Gebiet geben lassen, in dem der junge Mann wohnt, ist mit einem Ältesten dort von Haus zu Haus gegangen und jetzt hat Jehova gewirkt. Sie klingelt an der Tür, wer kommt raus? Der junge Mann. Dem klappt natürlich, klar. Und während sie noch etwas sagen will, kommt von hinten der Vater und macht einmal so. Und das Thema war durch. Und Jehova sorgt manchmal dafür, wenn man also so mutig ist, dass er einem zeigt, siehst du, es ist gut, wenn du treu zur Wahrheit stehst. Also halten wir fest, das Unkraut werden wir nicht ausmerzen können, aber der Kreiskongress hilft uns zu erkennen, wo bei uns Unkraut wächst und wo wir es eventuell klein halten können. Rauskriegen werden wir es nicht ganz. Der vierte Punkt war gewesen, unsere geistige Gesinnung zu schützen, bringt den Segen, dass wir hervorragend geistig unterwiesen werden. Der treue und verständige Sklave gibt Speise zur rechten Zeit. Und manchmal denken Verkündiger, die sind doch schon ganz schön alt. Blicken die überhaupt noch durch? Also wir hatten letztes Jahr einen Drama gehabt und ich bekam vor dem Kongress die Dramenbroschüre und dann liest man sie sich so durch. Ich habe sie mir durchgelesen und ich fand die Sprache, naja, ganz schön flott. Und dann kam ich zu einem Wort, da sagten die beiden Mädchen, diese weltlichen Mädchen, sagten zu Ben, Ben, du bist doch ein richtiger Fake, geschrieben Fake. Und ich gebe ehrlich zu, ich lese das Wort und es war mir noch nie untergekommen. Die jungen Leute wissen genau, was das ist. Ich wusste es auf jeden Fall nicht. Also habe ich mir gedacht, eben mal Wikipedia aufschlagen, eingeben Fake und dann bekam ich die Antwort, ein Fake ist jemand, der vorgibt, etwas zu sein, was er in Wirklichkeit nicht ist. Ein anderes Wort für Doppelleben. Und ihr lieben jungen Leute, dieser Ausdruck Fake im Drama wurde nicht reingebracht, um zu denken, hey, die kennen unsere Sprache. Nein, er wurde hineingebracht in das Drama, um die jungen Leute zu ermahnen und auch zu ermutigen, sei bitte kein Fake, führe kein Doppelleben. Judas, Vers 17 bis 19. Judas, Vers 17 bis 19 ist ja der Text auf unserer Tafel. Und es gab sie offensichtlich damals auch, die hießen da nicht Fakes, aber das waren solche. Judas 17 bis 19. Ihr nun Geliebte, ruft euch die Worte in den Sinn, die von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus zuvor geredet worden sind. Wie sie zu euch wiederholt sagten, in der letzten Zeit wird es Spötter geben, die gemäß ihren eigenen Begierden nach gottlosen Dingen vorgehen. Diese sind es, die Trennungen hervorrufen, animalische Menschen, Fleischesmenschen, die keine geistige Gesinnung haben. Wie schön, dass wir darauf hingewiesen werden, wo wir die Fleischesmenschen finden können, leider manchmal auch in der Christenversammlung. Wenn wir den Rat beachten, dann wird sich das bewahrheiten, was Kapitel 16 der Apostelgeschichte deutlich macht. Kapitel 16, Vers 4 und 5 der Apostelgeschichte. Die Bibel schreibt hier, als sie nun die Städte reisten, überbrachten sie denen, die dort waren, die zu beachtenden Verordnungen, welche von den Aposteln und den älteren Männern, die sich in Jerusalem befanden, beschlossen worden waren. Die Versammlungen wurden daher tatsächlich im Glauben weiterhin befestigt und nahmen von Tag zu Tag an Zahl zu. Und der junge Mann, der gestern getauft wurde, bekam seine eigene, für ihn persönliche Taufansprache. Und wir heißen ihn herzlich noch einmal willkommen. Auf dem letzten Kreiskongress, also im anderen Teil eures Kreises, hatten wir einen jungen Taufbewerber, deren Eltern keine Zeugen Jehovas waren. Und es war interessant, sie sagte, meine Eltern waren mit mir nie zufrieden. Jehova ist mit mir immer zufrieden, weil er von mir keine Vollkommenheit erwartet. Ich fand das so wunderbar, wenn so ein Mensch, wo die Eltern keine Zeugen sind, sagt, wie schön, dass ich jetzt jemanden gefunden habe, der ist mit mir einfach zufrieden. Worauf kommt es an? An der geistigen Gesinnung zu arbeiten und der treue Sklave hat die Reisenden auf sehr motiviert, auf drei Dinge hinzuweisen, die bereits mal veröffentlicht wurden. Wachtum 1. September 03, Seite 14, Absatz 6. Unsere Sorgen lassen sich eventuell durch einige Änderungen verringern. Wäre es möglich, eine kleinere Wohnung zu beziehen oder materiellen Besitz abzustoßen, der nur Kosten verursacht und dadurch unser Leben zu vereinfachen? Zweites Zitat. Tageskongress 2006, lauteres Auge bewahren. Für diejenigen, die ein lauteres Auge haben, besteht das vordringlichste Ziel darin, sich Schätze im Himmel aufzuhäufen, statt materiellen Reichtum und materielle Annehmlichkeiten zu erlangen, die eines Tages nichts mehr wert sind. Gottes Liebebuch. Wer das tut, wird sich sein Leben nicht verkomplizieren, lade dir nicht unnötig Schulden auf. Interessante drei Zitate. Eine Richtung. Wirtschaftskrise und die Frage, welchen Stellenwert haben die materiellen Dinge? Szene heute Morgen, Berufsberater, Jugendlicher. Wir werden niemals in unseren Schriften lesen oder auf der Bühne hören, ein Zeuge Jehovas darf nicht studieren. Wenn wir nie lesen und hören. Dieser junge Mann wollte nicht studieren, weil er einfach ein anderes Lebensziel hatte. Manche studieren. Nur nicht alle, die studieren, erhalten den Beruf, den sie auch erträumen. Ein Mann in Glauchau, bei dem ich im Predigtdienst sprach, sagt zu mir, mein Sohn hat 6 Jahre studiert und hatte einen Top-Job in Dresden. Er war bei Qimonda. Und wer ein bisschen was von Qimonda weiß, der weiß, eine Firma mit 3000 Angestellten, die platt ist. Die Firma gibt es nicht mehr, freigesetzt. Und das ist die Welt, in der wir leben. Es gibt in Wirklichkeit im System Satans keine Sicherheit. Und immer daran denken, das Programm, was wir hier erleben, ist ja ein Programm, das wird auch in Afrika, in Asien, in Südamerika auf Kreiskongressen dargeboten. Und dort geht es den Brüdern anders als uns. Also, wenn man weniger hat als vorher hier, ist das bestimmt nicht angenehm. Aber wenn man gar nichts hat, das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn man von Brüdern hört in Afrika, wenn die gefragt werden, wie steht es denn mit euren täglichen Mahlzeiten und sie sagen, ja bei uns ist es im Augenblick so 0-1-0. Also 1 steht für Essen, 0 steht für Nichtessen. Der andere sagt, nee, bei uns ist das 0-0-1. Dann weiß man, die Welt erleben wir hier so nicht. Der Rat der Sklaven lautet, die materiellen Dinge im richtigen Licht sehen. Was sagt Psalm 37, 25? Ein junger Mann bin ich gewesen, ich bin noch alt geworden und doch habe ich keinen Gerechten gänzlich verlassen gesehen, noch Nachkommen nach Brot suchen. Und wenn wir ehrlich sind, wir haben in der Regel hier genügend zum Leben. Wir haben eine ordentliche Wohnung. Wir haben genügend zum Anziehen. Und vor allen Dingen haben wir eins, was manche unserer Brüder weltweit nicht haben. Wir haben Freiheit, Jehova in unseren Anbetungsstätten zu verehren. Das ist in Russland zum Beispiel den Brüdern nicht immer mehr möglich. Dort werden sie drangsaliert von der Regierung. Ein Faltblatt ist ja verbreitet worden, wird sich die Geschichte wiederholen. Und natürlich, das System, in dem wir leben, ist ein System, was Menschen krank macht. Wenn man auf der A4, die geht von Eisenach nach Görlitz, wenn man auf der A4 am Freitagnachmittag fährt, dann fahren viele in Richtung Osten nach Hause. Und Sonntagabend fahren sie von Görlitz in Richtung Westen wieder zur Arbeit. Und die ganze Woche sind sie von der Familie getrennt. Das System Satans macht Menschen ganz bewusst krank und will Familien zerstören. Darum können wir uns freuen, dass wir eine Welt erleben werden, in der es anders ist. Wir haben eine Perspektive. Wenn wir nochmal auf einen Vogel zurückkommen, ein Vogel, der morgens wach wird, mag zwitschern. Sucht den Tag lang Nahrung, kommt abends zurück und zwitschert und legt einmal im Jahr Eier. Der Sinn und Zweck des Lebens eines Menschen ist aber doch nicht zu leben, um zu arbeiten und ein bisschen Spaß zu haben, obwohl wir in einer Spaßgesellschaft anscheinend leben. Wir suchen doch nach einem Sinn im Leben. Wir sind spirituelle Menschen, Geistesmenschen. Und in Wirklichkeit ist es so, auch wenn die Menschen es nicht wahrhaben wollen, Jehova hat den Menschen erschaffen mit einem inneren Bedürfnis, etwas anzubeten. Wir beten unseren liebevollen Vater Jehova an. Andere beten irgendeine Schlagergröße oder was weiß ich, wer da gerade gewonnen hat. Das sind also dann Menschen, die werden dann in den Himmel gehoben. Wir beten Jehova an. Und Jesus sagte nicht umsonst Matthäus 5, Vers 3, dass Menschen sich ihrer geistigen Bedürfnisse bewusst sein sollten. Viele Menschen bewegen sich leider auf dem Niveau von Tieren. Das, was sie tun, ist nicht mehr als Essen, Trinken und vor allen Dingen Spaß haben. Aber Paulus sagt im Brief an die Epheser, wir waren einmal so, aber wir haben uns geändert. Wir wollen anders sein. Und es gibt auf jedem Kreiskongress den einen oder anderen, der vielleicht mit der Wahrheit im Moment etwas Probleme hat. Und wir freuen uns auch über diese Besucher. Und wir bitten diese Besucher, manchmal gibt es auch Ausgeschlossene, dass sie einfach so einen Kreiskongress nutzen und sagen, er hat mich wachgerüttelt, der Kreiskongress. Ich habe mein Leben überdacht. Nach dem Kreiskongress will ich ernsthafte Schritte unternehmen, um mich dem Hirten und Aufseher meiner Seele, Jehova, wieder zu nähern. Und darüber würden wir uns freuen. Ein römischer Staatsmann namens Cassiodorus sagte, Hoffnung auf künftige Wohltaten erhält, wer eine Wohltat erkennt, die schon geschehen ist. Welche Wohltat haben wir als Zeugen Jehovas alle schon erlebt? Wir leben in einem geistigen Paradies. Das ist die Wohltat, die wir erlebt haben. Wie hieß der Spruch? Hoffnung auf künftige Wohltaten erhält, wer eine Wohltat erkennt, die schon geschehen ist. Auf welche Wohltat warten wir denn? Wir warten auf das buchstäbliche Paradies. Und Hoffnung ist ja was anderes als Optimismus. Der Optimist sagt vielleicht, es wird was werden. Und wenn nicht, okay. Der Mensch, der eine Hoffnung hat, sagt, der Gott, der mir das versprochen hat, das ewige Leben, was sagt die Bibel? Er kann nicht lügen, darum werde ich einmal ewig leben. Und deswegen werden wir dieses Paradies erleben, ob wir bis Harmagedon leben und dann überleben oder ob wir vielleicht, was passieren kann, vor Harmagedon noch die Augen zumachen. Wie zum Beispiel Adrian. Im Awaret vom 22.05.94 wird über diesen Jungen berichtet. Er war ein lebendiger, aufgeweckter Junge. Mit 15 Jahren stellt man bei ihm Leukämie fest, aber in allerschlimmster Form. Die Therapie der Ärzte war Chemo und Blutübertragung. Er wollte sich kein Blut übertragen lassen. Ein Richter musste die Frage entscheiden, ob ein 15-Jähriger alt genug ist, das zu entscheiden. Adrian sagte zum Richter: Wenn Sie meinen Glauben respektieren, respektieren Sie mich. Respektieren Sie meinen Glauben nicht, käme das einer Vergewaltigung meines Körpers gleich. Sollten Sie meinen Glauben jedoch achten, kann ich mit Würde gegen meine Krankheit ankämpfen. Jetzt kommt der Satz eines 15-Jährigen. Mein Glaube ist das Wichtigste für mich. In meiner jetzigen Lage das bedeutendste Mittel im Kampf gegen meine Krankheit. Man muss sich vorstellen, ein 15-Jähriger sagt, mein Glaube ist für mich das Wichtigste. Der Richter sagt, okay, du darfst dich entscheiden, kein Blut zu nehmen. Er fragt den Arzt, wie lange lebe ich noch? 1-2 Wochen. Die Mutter guckt ihn an und stellt fest, Tränen kullern das Gesicht hinunter. Sie fragt ihn, Adrian, wie fühlst du dich? Er sagt, ach Mutti, ich werde sowieso leben, selbst wenn ich bald sterbe. Und bleiben wir 2 Wochen, dann will ich sie genießen. Lass den Kopf nicht hängen. Der Bericht im Bewachet sagt, er wollte ins Zweigbüro, er ging ins Schwimmbad, er wollte ein Baseballspiel besuchen, aber er hatte sich Jehova hingegeben und wollte unbedingt noch getauft werden. Der Zustand verschlechterte sich, er musste ins Krankenhaus und dort hat man dafür Sorge getragen, dass er getauft werden konnte. Das war an einem 12. September. Am 13. September war er tot. Als ich das zum ersten Mal las, war ich emotional sehr, sehr stark berührt. Und auch jetzt, wenn ich es erzähle, ich finde immer wieder, es ist bewegend, dass so ein junger Mensch mit 15 Jahren sagt, mein Glaube ist das Wichtigste für mich. Und ich wünsche uns allen, wenn wir den Kreiskongress verlassen, dass wir vielleicht eines mitnehmen. Dieser Kreiskongress hat mich in dem Glauben bestärkt, in der Überzeugung bestärkt, ein Zeuge Jehovas zu sein. Diesen Glauben zu haben, ist wirklich das Wichtigste im Leben. Und mögen diejenigen, die getauft sind, ihrem Glauben entsprechend leben, wir, die wir getauft sind, und unsere jungen Leute, die noch nicht getauft sind, mögen sie es Adrian gleich tun, sich Jehova hingeben, um irgendwann getauft zu werden. Im Judasbrief gehen die Verse 20, 21 folgendermaßen weiter. Ihr aber, Geliebte, bewahrt euch selbst in Gottes Liebe, während ihr mit der Aussicht auf ewiges Leben wartet. Mögen wir alle fortfahren, mit der Aussicht auf ewiges Leben zu warten. Möge unser Glaube das Wichtigste sein. Und Regina und ich, wir freuen uns darauf, euch im Oktober wieder hier in Büchenbach zu sehen.